der Wilde Westen und das Sauerland gemeinsam. Richtig. Nee, Moment. Die... Ne. Okay, fangen wir mal anders an. Warum steht ein mexikanisches Dorf im Sauerland? Die... Also... Ich habe mir dieses Intro wirklich sehr, sehr anders vorgestellt. Ich würde erstmal sagen, wir machen es ganz anders. Ich sage Hallo und herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe. Ich sorge dafür, mit dir und deinem Team zusammen, dass wir gemeinsam für Mitarbeitende und für unsere BesucherInnen ein fantastisches Erlebnis kreieren. Denn meine Zauberformel ist ganz klar: HR plus Operations gleich Guest Experience. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann geh doch gerne auf meine Webseite stefanburian.com oder kontaktiere mich gerne für ein persönliches Gespräch an contact@stefanburian.com. So, und jetzt fahre ich fort. Fun. Denn da geht es heute hin. Oh Gott. Ich muss gerade selber feststellen, dass das die dümmste Überleitung war, die ich mir hätte ausdenken können. Wir fahren heute ins Fort Fun, Leute. Easy peasy. Keine große Sache. Ein Park, den man kennt, der ganz viele Jahre schon auf dem Buckel hat, der gehört nämlich auch zu diesen alten Eisen, die ich schon mal in einer anderen Folge angesprochen habe. Das Fort Fun hat eine unglaublich wirre und irre Geschichte hinter sich, mit vielen Wechseln in der Führung, aber auch mit Investoren, mit Konzernen. Also das Fort Fun ist wirklich, ja, so die wild gewordene Waschmaschine im Wilden Westen am Rande des Sauerlandes oder, naja, es ist Rand des Sauerlandes. Ich kenne mich da geografisch ehrlich gesagt gar nicht aus. Wer sich aber im Fort Fun sehr gut auskennt, das ist Andreas Sievering. Er ist nämlich Geschäftsführer vom Fort Fun, das schon seit einigen Jahren, hat vorher angefangen als technischer Leiter dort, ist der Branche jetzt nicht ganz fremd, denn er hat auch so ein bisschen seine Wurzeln so in diesen Bereichen, beziehungsweise hat da auch recht viel Erfahrung gesammelt, sagen wir es eher mal so. Und das Spannende ist, das haben wir im Interview festgestellt, dass wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeit haben, was unseren Ursprung so ein bisschen angeht. Wir sind beide nämlich Pottkinder, das finde ich ganz spannend. Und ja, ich glaube, das ist ein gutes Gespräch. Ich weiß es, ich habe es ja vorher schon geführt. Ich glaube aber vor allem, dass das, was im Sauerland passiert, hinter den Kulissen, noch viel interessanter ist eigentlich, als das, was tatsächlich für die Besuchenden draußen passiert. Denn der Park hat in den letzten Jahren immer mal wieder investiert in Infrastruktur, in IPs, in Neuigkeiten und der Park versucht immer im Investment zu bleiben, was wirklich unglaublich lobenswert ist. Viel spannender ist aber, was hinter den Kulissen passiert und genau hinter diesen Kulissen zu den operativen Prozessen, Abläufen und Denkweisen, da erzählt uns der Andreas jetzt viel mehr. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Andreas, bevor wir jetzt hier gleich so richtig mit deinem Thema anfangen, mit dem Sauerland, mit Fort Fun und wer du eigentlich so überhaupt bist, muss ich dich jetzt aber auch nochmal fragen, was ist das mit dir und Science Fiction? Das hatte ich ja letztens schon mal irgendwo gelesen und du hattest irgendwo geschrieben, dass du ein ganz großer Science-Fiction-Fan bist. Wovon bist du so Fan?
Also Technologie, ich bin ja, also ich bin Techniker von Hause aus und habe mich eigentlich immer schon mit neuen Technologien und sowas befasst. Und ja, ganz klassisch, natürlich habe ich Star Trek geguckt, Star Wars, damit bin ich aufgewachsen, ne, mit Captain Kirk. Das sind so die Filme, die ich gesehen habe damals. Mich hat das so das Weltall, Mars und die Universen hatten mich immer schon irgendwie fasziniert. Und neue Länder entdecken, neue Techniken entdecken, neue Planeten entdecken, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und diese Weite, die es dann gibt. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass wir die einzige Lebensform, intelligente Lebensform im Universum sind. Weil ich jetzt mal ganz, ganz klar und eindeutig so mich da hinstellen, dass ich an Aliens glaube.
Das ist schon mal ein guter Gesprächseinstieg. Und ich lache nur, weil ich das nicht belustigend finde, sondern ich finde das total schön, dass man sich mit so einem Thema so auseinandersetzen kann, was man vielleicht auch dann manchmal schön so als Ablenkung nehmen kann vom ja, dem erdlichen Alltag, den wir so haben. Und ich bin auch ganz, ganz, ich besessen würde ich nicht sagen, aber ich habe einen ganz großen Drang zu Science Fiction. Klar, Star Wars bin ich auch mit aufgewachsen als Kind. Meine Eltern haben Star Trek gesuchtet ohne Ende. Ich bin auch, muss ich eingestehen, so ein Doctor Who-Nerd. Das ist so ein kleiner Kink von mir, würde ich mal fast sagen. Gibt es bei dir irgendwas im Schrank, wo du sagst so, boah, wenn du da zeigst, dann denken die Leute auch so, wow, was ein Nerd?
Also Dr. Who, da bin ich glaube ich ein bisschen zu alt, als die rauskam, da war ich schon älter. Das war jetzt nicht, damit bin ich jetzt nicht so aufgewachsen. Ich mag Firefly unheimlich
Oh.
gerne. Finde ich eine total unterschätzte Science-Fiction-Serie. Und wenn wir nachher auf Fort Fun kommen, also man findet sich so ein bisschen wieder mit Firefly. Was ist an mir nerdig? Ich habe eine verdammt große Comicsammlung.
Geil.
Ich glaube mittlerweile 1500, 1600 Comics, die bei mir zu Hause rumliegen. Angefangen damals auch mit Lucky Luke und Asterix. Lustiges Taschenbuch. Dann die ganzen Marvel und DC-Dinger. Ich habe zu meinem 40. von meinem Team die erste Ausgabe von, wo Wolverine auftaucht in
Sehr
den
cool.
Comics. Also, aber da war nur Sidekick in dem Comic, also im nächsten Comic, das ist ein bisschen mehr wert, da ist das dann eine Hauptstoryline, Wolverine. Also, das könnte man jetzt vielleicht nerdig nennen.
Könnte man nerdig nennen, sagt er. Ich finde das total geil. Comics bin ich persönlich, glaube ich, nie so reingekommen, aber diese ganzen franco-belgischen Sachen, die habe ich früher auch als Kind sehr gerne gelesen, gerade so diese eher nischigen Sachen, so Gaston, Spirou, Masopilami, das war so meine Kindheit irgendwie, und natürlich auch Asterix. Da habe ich auch, glaube ich, noch ein paar Sachen von und ich weiß nicht warum, das habe ich letztens auf dem Dachboden wieder gefunden, diese ganzen Werner-Comics von früher, also so richtig dumpf.
Aber ich freue mich jedes Mal wieder, wenn der neue Asterix rauskommt. Ich kaufe den auch dann immer wieder.
Ich finde das auch fantastisch, dass die immer noch so voll dabei sind und da produzieren. Jetzt mal von den letzten Kinofilmen mal beiseite, da bin ich sehr gespalten. Bei mir hörte so diese ganze Kinofilm-Asterix-Serie auf mit Asterix in Amerika, danach war für mich Schluss. Aber ja, ich glaube, wir driften ab, aber wir sind schon so beim Thema Asterix und so die Ureinwohner irgendwelcher Länder, dann kommen wir ja schon wieder fast so Richtung Sauerland. Andreas, du hast vorhin gesagt, du hast einen technischen Hintergrund. Das heißt, du hast eine technische Ausbildung genossen oder wo ergibt sich das?
Ja, ich bin ja groß geworden in Essen, also im Ruhrgebiet. Ich bin
Nein.
ein Ruhrgebietsjunge. Essen West, sofort in der Eishalle. War auch ganz oft bei Rot-Weiß früher und habe in der Regen gegen Fußball gespielt, Eishockey, die Moskitos, damals noch EHC, die habe ich verfolgt. Also bin da aufgewachsen, habe mein Abi gemacht. Ja, dann dachte ich so, ich war Literatur interessiert und wollte ich Theater, Film und Fernsehwissenschaften studieren. Da war mein Abi nicht gut genug für, musste ich ein bisschen überbrücken, um die Noten zu machen, zu kriegen. Und dann habe ich angefangen, Geschichte und Germanistik zu studieren in Bochum. Nebenbei musste ich ein bisschen Geld verdienen, habe in der Schreinerei angefangen und dann habe ich gemerkt, ey, das mit Bochum und mir und Germanistik und Geschichte ist jetzt doch nicht so ganz das, was passt. Und habe dann meine Schreinerlehre gemacht und einen Kaufmann für Handwerkswirtschaft parallel, weil ich Abitur hatte. Bin dann nach der Lehre nach Holland gegangen, habe dort 7 Jahre in einer Werft gearbeitet. Wir haben Holzboote gebaut und habe also den Schiffszimmermann noch gelernt. Bin dann parallel habe ich einen Hochbautechniker gemacht in Dresden und Hamburg als Fernstudium. Jo, habe dann damit den Abschluss gemacht in Dresden. Bin dann zurück ins Ruhrgebiet nach Mülheim und Oberhausen gezogen. Hab dort als technischer Leiter in der Skihalle in Bottrop angefangen. Hab da die Renovierungsarbeiten geleitet, also war genau im Übergang, wo Girardelli rausging und die Van der Valk-Gruppe eingetroffen ist. Wir haben den großen Biergarten gebaut, die Fenster aufgemacht und also wir haben vieles gebaut damals. Dafür wurde ich dann eingestellt. Und dann bin ich irgendwann aus dem Sauerland angerufen worden und gefragt worden, ob ich technischer Manager werden sollte. Habe ich dann gemacht und nach 4 Jahren wurde mir dann die Geschäftsführerposition angeboten. Und so ist
Fantastisch.
das.
Also, dass du so Ruhrgebietswurzeln hast, war mir gar nicht klar. Da haben wir ja super viele Schnittmenge.
Ja, gibt's da gar nicht,
Gibbelt ja gar
ne?
nicht, wildes Klein, hör mal.
Ja.
Essen West, ja, da nimmt man, glaube ich, eine Menge mit.
Schön da, ja.
Ja,
Essen ist
ich
immer
mag.
noch die schönste Stadt, weit und breit.
Da
Ne?
kann ich nur applaudieren. Ich bin zwar gebürtiger Oberhausener und habe auch sehr viel in meiner Kindheit in Duisburg verbracht, weil ich direkt an der Stadtgrenze gelebt habe. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich jetzt hier in Essen lebe, seit, ich glaube, mittlerweile auch schon 15 Jahren oder so, das ist einfach herrlich hier. So viel unterschiedliche Dinge. Hier kann man Berge erleben und See und Industrie und Shopping. Und halt Freizeitparks in der Nähe. Aber warum? Also ich meine, technischer Leiter, ne? Du warst jetzt irgendwie in der Skihalle, bist dann vom Sauerland angerufen worden. Ist nicht da der erste Gedanke, oh, Sauerland, puh, das ist jetzt aber ein harter Cut.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe in Holland auch im ländlichen Bereich gewohnt, zwar nur eine halbe Stunde mit dem Auto eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von Amsterdam entfernt, aber trotzdem war es ländlich am Eiselmeer, sehr idyllisch, auch komplett in der Dorfgemeinschaft eher. Also ich kannte das. Ich liebe mein Essen, meine Wurzeln, aber mittlerweile wohne ich auch schon länger auf dem Land als in der Stadt.
Okay.
Bin seit 2008 sind wir jetzt hier. Zu der Zeitpunkt war es einfach auch so, dass wir hier eine Chance gesehen haben. Das Leben im Sauerland ist relativ gesehen, was man kriegt, günstiger als das Ruhrgebiet. Muss man ehrlich sagen, das Eigenheim, was wir hier haben, könnten wir uns im Essen nicht leisten
Ja, klar.
oder nur leisten, wenn wir uns auf ganz viele andere Sachen verzichten. Ich glaube, unsere Kinder sind hier sehr, sehr gut aufgewachsen, hatten ein tolles Umfeld, tolle Freunde, viel zu tun. Ja, man macht bei uns Urlaub, ne? Also kann man hier wahrscheinlich auch ganz gut leben. Also
Ja.
ich glaube, unser Ruf ist manchmal schlechter, als wir wirklich sind hier im Sauerland.
Und trotzdem ist ja Sauerland, du hast es ja gerade schon so mit einem Halbsatz gesagt, ja auch eine touristische Destination, ne? Also die Leute aus dem Ruhrgebiet fahren ins Sauerland, um Urlaub zu machen. Also nicht nur aus dem Ruhrgebiet, aber auch der Einzugskreis ist ja riesig. Und da seid ihr ja mit dem Fort Fun, ja dann quasi mittendrin, ne? Also ihr seid ja als zusätzliche Attraktion, wertet ihr dann diesen Tourismusstandort ja mit auf.
Also auf jeden Fall, also wir sind ein klares Leuchtturmunternehmen im Sauerland, haben hier auch eine gewisse Wucht, sind einer der größten Arbeitgeber in unserer Gemeinde und wir haben auch große Industrie. Also auch das Sauerland ist natürlich ein Industriestandort und Südwestfalen, wozu das Sauerland gehört, gehört zu den 5 Top-Industriestandorten Deutschlands. Also es gibt sehr viele Hidden Champions hier. Es gibt sehr viel Industrie in dem Erzge aus dem Erzbergabbau sind eben hier Industrien entstanden, die Marktführer, Weltmarktführer sind. Man hat hier schon einiges, was man so vielleicht gar nicht vermutet. Also wir sind sehr industriell, sind wir sehr stark. Wir haben sehr wenig Arbeitslosenzahlen, geringe Arbeitslosenzahlen. Es wohnen nur weniger Menschen hier. Also insgesamt auf dem Quadratmeter ist es natürlich viel, viel geringer als in den Städten. Und trotzdem sind wir nicht nur Tourismus, aber ganz viel Tourismus.
Ja, und du hast jetzt gesagt, du bist seit 2008 da, das heißt, du bist ja eigentlich dann schon so quasi mit dem ja Wandel des Parks so ein bisschen mit reingerutscht und hast dann ja quasi das Zepter dann übernommen und hast es fortgeführt. Wie hast du das Fort Fun damals so in Empfang genommen in deiner Rolle als neuer Geschäftsführer?
Ja, ich hatte ja schon die Erfahrung der 4 Jahre als Maintenance Manager. Und wir waren in einem angeschlagenen, würde ich jetzt mal sagen, Zustand. Durch die Besitzerwechsel der Vergangenheit von dem Baron zu FAB oder Herr Schreiber zu dann Grevin. Grevin wurde dann von Compagnie des Alpes übernommen und zu dem Zeitpunkt kam ich dann dazu. Und hier gab es dann eben Strukturen, die noch aus dem Alten waren. Es gab einen großen Investitionsstau. Zu dem Zeitpunkt, also ich kam genau ein Jahr, nachdem wir den Panoramapark verkauft hatten. Also der gehörte ja auch zu uns, zum Grevin-Konzern, und dann wurde der Panoramapark verkauft. Und Fort Fun war noch da. Dann hatten wir einen riesengroßen Wasserkopf, weil wir teilweise Mitarbeitende aus verpflichtet waren, die zu übernehmen aus dem Panoramapark und. Also ganz, ganz komisch. Und die Strategie von der Compagnie des Alps bezog sich damals ja auch ganz klar auf größere Parks. Und wir passten da überhaupt nicht so richtig rein. Waren auch der einzige deutsche Park. Und das merkte man an allen Ecken und Enden. Und da hatte ich auch 4 Jahre erstmal mit zu kämpfen, die Strukturen in dem technischen Bereich in einem modernen Standard, auf modernen Standard zu bringen. Und. Also war ich relativ viel im Change Management, erstmal in dieser kleinen, wichtigen Abteilung beschäftigt und habe mich gleichzeitig um Development gekümmert, weil das auch nicht so richtig adressiert war. Hab neue Shows entwickelt und so weiter und Showsets, wo wir dann auch mit punkten konnten auf einmal wieder. Und hab damals dann auch als technischer Leiter Fort 4 gestartet. Also als Geschäftsführer fiel es mir dann noch ein bisschen leichter, noch mehr zu Change Management zu betreiben und mehr zu unternehmen, dass wir moderner werden. Und ich habe erst einmal ich habe uns gesund geschrumpft. Ich habe Fahrgeschäfte, die wirklich hoch teuer im Unterhalt waren, aber trotzdem nicht so beliebt, einfach rausgenommen, habe die Kapazitäten verringert, weil einfach auch nicht mehr so viele Gäste da waren. Hatten wir teilweise eine Überkapazität und auch gewisse Planstellen abgeschafft. Ich habe zum Beispiel den technischen Leiter nicht neu besetzt. Ich habe das in der Personalunion erstmal gemacht, bis wir eben wieder auf gesunden Füßen standen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen hatte, mittelstellig hohen Millionenbetrag einen Verlustvortrag.
Krass.
Ja, kann man sich vorstellen. Also da war schon einiges an Verlust aufgehäuft worden in den Jahren davor. Aber ich habe, seitdem ich Geschäftsführer bin, nicht ein negatives Jahr gemacht. Wir hatten immer eine grüne Zahlen, seitdem ich das übernommen habe. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir das geschafft haben und so uns dann eine Zukunft erarbeitet haben, die, seitdem wir jetzt bei der Looping-Gruppe sind, wo wir wirklich mal kontinuierlich in einer Richtung arbeiten können, auch jetzt wirklich uns belohnen. Also wir haben es geschafft, uns zu belohnen durch die harte Arbeit, die Tal der Tränen, die wir durchgelaufen sind.
Teil der Tränen. Das klingt natürlich sehr bitter, aber ich glaube, für die Leute, die den Park jetzt noch aus der etwas älteren Zeit kennen, ja, also ich kann mich daran erinnern, mein allererster Besuch, der ist jetzt auch bestimmt 20, 25 Jahre her. Das war, natürlich hat man Spaß in so einem Park, aber, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich das auch noch nicht gesehen, aber man hat schon gemerkt, der Park hatte Bedarf, einfach auch Bedarf gepflegt und irgendwie ein bisschen gepusht zu werden. Und dann gab es dann ja immer mehr Versuche, spannende neue Dinge. Es wurde sehr viel in Innovation investiert. Und so dann mit eurem Zutun kam dann ja auch noch recht viele neue Veränderungen hinzu, wie zum Beispiel der Indoor-Bereich, neue Bereiche oder auch Fort 4, das finde ich auch ein schönes Beispiel, wie sich das auch mittlerweile als festes Event und auch namhaftes Event jetzt nicht nur in der Region, sondern auch, glaube ich, in der Freizeitbranche einfach gefestigt hat. Du hast jetzt auch gerade euch selber auf die Schulter geklopft. Das ist natürlich auch mal schön, wenn man das so einmal laut aussprechen kann und sagen kann, hey, das läuft so gut. Wir kommen immer raus und sagen, Da bleibt noch was übrig, was wir wieder reinbuttern können oder dass man skalieren oder expandieren kann, wie auch immer. Gibt es irgendwo Dinge aus der Vergangenheit, wo du auch heute noch sagen würdest, so, das hat euch auch gut getan, das mal komplett zu überdenken? Vor allem, also das Operative, das fand ich gerade ganz gut, aber gibt es da noch mehr Dinge, wo du sagst, so, das war gut, dass wir das jetzt mal angegriffen haben?
Also, ja, grundsätzlich haben wir hier ein sehr agiles Management-System. Wir arbeiten sehr viel mit Projektgruppen, mit Integration, also mit Leuten, die sich einbringen können. Dadurch sind wir sehr schnell und sehr effizient. Und wir sind uns sicher, dass wir Fehler machen. Und wir dürfen auch Fehler machen. Und wir sind uns nicht zu schade zu sagen, wir dachten eigentlich, wie Bertolt Brecht gesagt hat, ne, wir dachten, A ist richtig, und das müssen wir C, B machen. Nee, wir können auch mal sagen, dass wir jetzt C machen würden, ne, und A und B komplett in den Wir werfen und sagen einfach, ja, scheiße, haben wir blöd gemacht, haben wir nicht gut gemacht. Das hilft uns sehr gut. Und ich glaube, das ist diese Kultur der offensiven Verrücktheit, würde ich das jetzt mal sagen. Wir haben Bock auf Sachen zu machen, einfach mal, und sind uns bewusst, dass wir dabei viele Fehler machen könnten. Und auf der anderen Seite haben wir eine recht hohe Kostendisziplin. Wir sind auch da mittlerweile als Team sehr effizient und haben da Methoden entwickelt, dass wir eben auch sehr viel mit, sagen wir mal, schlechten Wetter abfedern können, dadurch, dass wir kosteneffizient und smart dabei sind, ohne die Qualität des Service zu stark zu vernachlässigen. Also der Mindset ist wichtig, dass wir den Mindset-Change geschafft haben.
Ja, das ist, glaube ich, am wichtigsten, ne? Dass du so diesen kulturellen Wandel hast und auch alle Leute mitschwimmen und nicht halt nachher diejenigen sind, die, keine Ahnung, dieses Vorantreiben dann wieder zurückziehen, was ja einer natürlich dann absolut lähmt und dann hat man nicht mehr so viel Glück dann, weil so kommen mich halt die Investitionsstaus zustande, wenn man einfach alles so macht wie bisher.
Genau. Und wir sind jetzt über 50 Jahre alt, der Generationswechsel hat stattgefunden. Einige Mitarbeiter waren hier 20, 30 Jahre, die wurden ersetzt, der Wissenstransfer musste hergestellt werden. Und das ist so, wo viele Parks zurzeit in der Zeit sind. Die sind alle, also viele Freizeitparks sind jetzt um die 50, also zwischen 30 und 60 Jahre irgendwie alt. Und genau da sind ja auch viele Parks, befinden die sich gerade, wo neue Generationen übernehmen oder auch in Konzernparks, wo wichtige Mitarbeiter einfach ausscheiden. Und da dann auch der Wissenstransfer und die generationsübertragene, aber Veränderung dann auch hereingeführt werden muss. Das sind einfach so diese Soft Skills, wo ich sage, die sind wichtig für Fort Fun gewesen. Und natürlich sind auch die Projekte wie eine Integration von einer IP, wie mit Yakari, so ein Meilenstein gewesen, den hätte man sich, glaube ich, vor 20 Jahren nicht denken können, weil wir waren immer so stolz auf unseren Funny Fuchs und so weiter, und Frieda Fuchs, und dachten, unsere Maskottchen alleine tragen uns. Aber man hat schon gemerkt, dass Yakari eine unheimliche Strahlkraft hatte und da auch uns doch geholfen hat, über diese 300.000, die magische Zahl der 300.000 Besucher zu kommen.
Schöner Punkt und schöne Mischung aus alter Welt und neuer Welt. So ein Boost ist ja nicht verkehrt. Aber wenn man jetzt diese ganzen neuen Welten hat, wie geht man mit den alten Welten dann um? Also, es gibt ja oft Parks, die dann auch, oder Attraktionen, die sich dann zu sehr nach vorne konzentrieren, ohne mal wieder dann über die Schulter zu schauen und zu sagen, ey, hoppala, da ist ja noch was.
Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich möchte jetzt nicht ein Museumspark sein und Nostalgie ist unser Unique Selling Point. Also wir können ja sagen, wir sind kein Freizeitpark mehr, sondern wir stellen hier die ältesten Fahrgeschäfte der Welt aus und machen dann eine Story drum. Nee, nicht so ganz. Aber wir versuchen natürlich, also die nachhaltigste Art und Weise, mit deinem Inventar oder mit deinen Gebäuden und so weiter rumzugehen, ist sie zu hegen und zu pflegen. Und wenn ich eine Marienkäferbahn habe, die dieses Jahr 40 wird, ist mein Anspruch noch die nächsten 10 Jahre, die so zu behandeln, dass sie noch fährt. bevor ich eine für 4 oder 5 Millionen eine andere kaufen müsste. Ja, wo dann wieder Energie für gebraucht wird und, und. Also dieser nachhaltige Ansatz ist auch ein Teil unserer DNA. Wir versuchen wirklich, unsere Schätzchen zu pflegen und denen ab und zu mal ein Upgrade zu geben. Ja, die zu verbessern, die, wenn es muss, an die Technik der Zeit anzupassen. Wir bauen den neuesten Motoren ein, Kompressoren, neue Steuerungen und so weiter, die uns dann auch helfen, besser, sicherer und auch effizienter zu betreiben. Aber wir sind uns auch bewusst, was wir an denen haben, die älteren Fahrgeschäfte, weil die sind einfach auch Klassiker und die machen auch immer noch Spaß.
Voll. Ich finde, ein gutes Beispiel ist ja auch die Speedsnake. Die hat ja so viele Updates jetzt immer wieder in den letzten Jahren bekommen. Und ich meine, wir wissen, wie sich solche Bahnen über Jahre entwickeln und wie die dann rumpeln und bumpeln. Aber da ist Speedsnake ja eigentlich das Paradebeispiel, ne? Verbesserung der Strecke, Verbesserung der Züge, beziehungsweise neue Züge, technische Aufwertung. Das Ding fährt einfach seine Runden. Und genau, das ist halt ein Klassiker. Ne? Und vor allem, wo gibt es diese Art von Klassiker heute noch? Die gibt es leider dann doch auch leider nicht mehr so häufig.
Nee, genau. Ja, richtig.
Was war euer Initialgedanke damals mit Ford 4? War das ein, wir probieren das mal aus und gucken, was passiert? Oder war das ein, wir müssen, weil jeder macht's?
Das war, glaube ich, das erste Jahr, wo ich hier beschäftigt wurde als technischer Leiter. Dann gab es bei uns klassisch, die hatten wir, glaube ich, aus dem Panoramapark damals übernommen, so Märchennächte. Und dann hatten wir wohl einen Abend, so eigentlich eine abgewandte Form der Märchennacht als Halloween-Nacht gemacht. Ja, da war das Konzept, jeder muss sich irgendwie an den Fahrgeschäften als Ritter verkleiden. Und es gab eine ganz komische Parade. Und ich musste mich auch als Ritter verkleiden. Damals. Aber ich habe es gemacht, ich wurde nicht gezwungen, aber alle wurden da mitgenommen und der damalige Geschäftsführer ist als König rumgelaufen, ich war sein Knappe und solche Sachen. Und dann denke ich mir, ey, das machst du doch nächstes Jahr nicht nochmal. Das fand ich so albern. Ich bin ja auch ich bin kein Schauspieler. Ne? Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber gut, wir waren damals ja der Kompanie des Alps und ich hatte eine sehr gute Kontakte zu Walibi Belgien. Und habe mir dann da mal mit dem Steven die ganzen Sachen angeschaut, wie die das denn so machen. Und da waren die waren schon ein bisschen weiter als wir. Und da haben wir uns ein paar Sachen abgeguckt. Und so haben wir eben den Killing Doll Theater gegründet damals und die Geschichte von Jackie Moon entwickelt. Und das kam einfach nur durch eine gewisse Unzufriedenheit über die Sachen, die davor kamen. Und wir wussten, dass wir ein Halloween-Event vielleicht machen könnten, weil die Erfahrungen aus Walibi, aus den Walibi-Parks waren sehr gut und positiv.
Stimmt, jetzt, wenn ich mich so dran zurückerinnere, also ich kann mich sogar noch an die Six Flags-Zeiten erinnern mit Halloween da drüben. Das war ja maximal wild, was sie da veranstaltet hatten. So eine Mischung aus absoluter Trash. Da muss ich leider sagen, Walibi Belgien hat da aus der Not und Tugend gemacht mit der alten, ich glaube, die alte Wasserbahn hatten sie damals zu Maze
Genau, die habe ich
umgebaut.
mir angeguckt, ja.
Das war, ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Und dann hat man auch Six Flags Holland damals angeschaut und dachte sich so, holy shit, was machen die da eigentlich? Und dass sich jetzt aus beiden Parks auch jetzt sowas entwickelt hat, jetzt über die Jahre, das ist ja auch absolut irre. Und bei euch genauso. Ihr habt eine Storyline, ihr habt wirklich etwas mit Substanz. Es ist nicht dieses klassische Splatter und Gore und Blut. Warum habt ihr euch für diese Story-Richtung entschieden?
Weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie es dazu kam. Wir haben einfach sinniert und geguckt und wie kam so eine Story und dann kam uns die Geschichte mit Jackie Moon. Das haben damals unsere Marketingleitung Christine Schütte und ich, wir haben die Story entworfen und geschrieben und wir haben ja sogar noch ein Bücher darüber schreiben lassen damals. Wir haben dann Aufträge vergeben und ein Buch über das Halloween oder über diese Person schreiben lassen. Und der Ansatz war einfach, das Puppen, weil wir haben ja ein Familienpublikum und wir wollten jetzt nicht so extrem werden. Und Puppen sind einfach etwas, was bei Kindern gut ankommt. Und so kam dieses Thema auf und diese tragische Heldin ist natürlich auch immer ein super, super Ansatz, um Bösewichte sympathisch zu machen.
Aber ich denke mir jedes Mal, Halloween mit Geschichte ist doch aufwendiger, als einfach zu sagen, 20 Strobos, 10 Nebelmaschinen und literweise Kunstblut.
Da war mehr Spaß.
Finde ich auch. Also ich finde, das ist ja halt auch, also Halloween und auch dieses Gefühl, ne, rund um Halloween ist ja viel mehr als Horror und Splatter, sondern also ich finde, was ihr macht, das muss ich euch wirklich mal als Kompliment aussprechen. Das ist halt einfach viel, viel nachhaltiger, weil man auch viel mehr Berührungspunkte hat mit den Schauspielern, man geht in diese Geschichte rein, man hat coole Locations, die auch eine Story irgendwie transportieren, ohne dass man einfach nur von Leuten, ne, wie in anderen Freizeitparks dann angeschrien wird, geh weiter, du willst sterben. Ja, okay, gut.
Ja, wir haben einfach auch ein klasse Team. Wir haben gestern Abend auch schon wieder zusammengesessen für die Planung für dieses Jahr. Es macht wirklich riesig Spaß, sich da mal mit zu beschäftigen. Geschichten zu entwickeln und auch unsere Erschrecker dann mitzunehmen und zu integrieren und deren Ideen aufzunehmen und sich da zu verwirklichen. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir dann für dieses Event doch zu weit vom Schuss sind. Und wir haben vor allen Dingen das Problem, dass wir zu wenige Tage eigentlich für den Aufwand, den wir betreiben, aufmachen können. Das liegt ein bisschen daran, dass wir nicht genug Mitarbeitende haben auch, die unter der Woche zum Beispiel zu uns kommen könnten. Die können sich ja nicht Urlaub dafür nehmen. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Sonst hätten wir sicherlich auch mal in den Osterferien, also in den Herbstferien auch mal einen Donnerstag oder einen Mittwoch aufmachen können. Aber die Möglichkeiten haben wir nicht und deswegen ist dieses, sind die Besucherzahlen werden immer begrenzt werden. Und wir müssen nicht die Massen abfertigen und deswegen können wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Würden wir genauso viel Massenandrang haben wie andere Parks, dann müsste ich meine Konzepte auch anpassen. Dann kann ich nicht mehr so viel spielen, dann habe ich überhaupt nicht mehr die Zeit, um das zu machen. Ja, also es ist auch so ein bisschen, dass wir es können.
So ein eigentlich ein Luxusproblem, ne?
Kann man so sehen, wie man will. Natürlich ist Masse manchmal wirtschaftlich interessanter.
Ja, klar, aber du sagst ja gerade schon ganz klar, wenn ihr die Masse haben wollen würdet, müsste man das Konzept überdenken, was im Nachhinein ja auch vielleicht wieder einen Qualitätsverlust bedeuten könnte.
Auf jeden Fall würden wir unseren Unique Selling Point im Bereich Halloween sicherlich verlieren und wir würden austauschbarer mit anderen Events werden. Definitiv. Und dann muss ich sagen, sind die großen Events uns auch überlegen. Mit der Power, die sie da reinstecken können, mit den Thematisierungen, die sie da reinstecken können, mit der Anzahl an Erschrecker, die sie sich finanzieren können und das dadurch, was sie in viel Masse generieren. Ich würde mich nie mit den Großen irgendwie messen wollen. Also, was man kriegt fürs Geld, ist ähnlich angesiedelt. Und es ist dann eine gewisse Geschmackssache, ob man mehr unseren leiseren Horror mag, als diese anderen Geschichten. Aber ich glaube, das sind so auch zwei unterschiedliche Ansätze. Und beide haben ihre Berechtigung. Und ich mag auch die anderen Events. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit zu sagen, dass Moviepark wirklich eines der besten Halloween-Events macht in Europa.
Ja.
Und die da immer sich auch wieder neu erfinden und immer wieder neue coole Sachen bauen, die kann ich gar nicht bauen. Das kann ich gar nicht.
Ich finde das gerade total schön, dass hier nochmal ganz kurz rauskommt, wie das bei uns in der Branche eigentlich abläuft. Wir gucken natürlich zum Nachbarn rüber, ziehen aber auch dann an gewissen Stellen den Hut davor und sagen, das ist geil, was ihr da macht. Das können wir nicht. Wir werden keine Konkurrenten zu euch sein. Vielleicht machen wir was Ähnliches. Aber jeder hat eigentlich seinen Brit und eigentlich sind wir recht harmonisch als Branche zueinander.
Ja, wir necken uns gerne, aber wir ärgern uns nicht.
Wird mal gepiekst, aber es wird nicht gehauen.
Genau, ja, so ist das.
Und da sind wir auch schon bei einem ganz anderen guten Punkt, nämlich du bist ja oder ihr als Fort Farn seid ja auch beim VDFU Mitglied. Für euch da draußen, für alle, die gerade zuhören, ich kann euch nur empfehlen, hört mal in die Folgen rein, die Andreas Sievering, der Mai-Christian Schmidt und meine Wenigkeit gemacht haben. Die sind sehr interessant geworden, die Folgen. Die sind auf jeden Fall mit ganz tollen Themen belagert. Links findet ihr in den Shownotes dazu. Du als VDFU-Mitglied bist ja auch recht stark mit vielen Themen vertreten und man hört auch vor allem aus eurer Richtung, du hast es auch eingangs schon mal auch mit einem Satz gesagt, du bist sehr technisch interessiert und für euch ist Technologie auch sehr wichtig. Und bei euch ist immer das Thema KI, Digitalisierung immer wieder ein Thema. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil ich habe immer noch das Gefühl, also bürokratisch und deutschlandweit sowieso sind wir da ganz weit noch an einer großen Baustelle dran. Aber auch wir bei uns in der Branche sind auch so ein Spielfeld zwischen, es wird noch viel einlaminiert und mit Excel-Tabellen gearbeitet. Idealerweise werden die sogar noch ausgedruckt an ein Klemmbrett, an so ein Klemmbrett gehaftet. Und dann gibt es halt so ein paar, die sagen, nö, wir gehen jetzt all in, wir machen digital und plötzlich, hoch, siehe da, die Prozesse sind viel schlanker, viel effizienter und viel transparenter als vorher. Warum ist das für euch so wichtig, dass ihr mit solchen Themen pusht?
Genau, weil was wie du sagst, wir werden effizienter, wir haben neue Tools, wir haben neue Werkzeuge, die hatten wir vor 5 Jahren noch nicht. Wer sich jetzt damit befasst und die einsetzt, wird einen Vorteil haben. Und wir sind hochtäglich digitalisiert im Fortfahren.
Wie
Wegen
sieht das
meiner
so im Alltag
Affinität
aus?
natürlich. Also IT und KI ist bei uns in der Geschäftsleitung angesiedelt, also bei mir. Ich pushe das. Wir haben natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass wir eben in der Company sind. Wir haben also das komplette 365 Paket. Wir kommunizieren nur über Teams intern. Wir machen alle unsere To-Do-Listen über Teams. Wir nutzen den SharePoint. Es gibt keine 5er-Dateien, Versionen mehr, die man mit einem E-Mail hin und her schickt. Wir versuchen so wenig wie möglich auszudrucken. Wir haben eine App für unsere Mitarbeitende, wo die ihre Dienstpläne sehen, wo sie sagen können, ich will arbeiten, möchte nicht arbeiten. Darüber wird kommuniziert, über die App-Funktion von der, also die Nachrichtsfunktion. Wir haben einen Chatbot integriert seit diesem Jahr, einen KI-basierten Chatbot integriert, unsere Website. Wir arbeiten gerade an unserem WhatsApp-Kanal, das ja auch voll automatisiert wird. Wir arbeiten viel mit Automatizations. Ich arbeite sehr viel mit Perplexity Pro. Setze das oft ein und wir haben auch unseren eigenen ChatGPT für unseren Office-Bereich, der genau auf uns trainiert wurde und der mehrere Agenten beinhaltet. Rechnungsprüfung ist digital bei uns, also alles. Also es gibt, glaube ich, keinen Bereich mehr, der nicht digital ist. Das Einzige, wo ich mich immer ein bisschen vor, also ich möchte meinen Park immer noch Real Reality machen und nicht Virtual Reality pur. Weil dann denke ich, dass die Kids auch in ihrem Wohnzimmer bleiben können. Aber hier und da, wie mit Ford Venture, zeigen wir auch neue Technologien unseren Gästen und dass sie die ausprobieren können. Aber vor allen Dingen ist diese Digitalisierung bei uns im Backoffice, Development, all solche Sachen werden damit gemacht.
Das heißt also, dieses Nostalgische bekommt jetzt eigentlich nur ein digitales Untergerüst, ein digitales Fundament, damit es
Ja.
bewirtschaftet und organisiert werden kann. Aber das
Nein.
Gefühl bleibt eigentlich behalten.
Ja, genauso.
Wie war das für euch, dieser Umschwung zu sagen, okay, jetzt packen wir mal hier Dinge an und sagen den Leuten, ihr müsst jetzt nicht mehr alles ausdrucken. Wie habt ihr diesen Kulturwandel für euch hinbekommen?
Der ist noch nicht abgeschlossen. Also es gibt immer noch mal Erklärungsbedarf. Es gibt immer noch mal Leute, und auch ich schreibe unheimlich viel noch mit einem Kuli auf dem Zettel. Mein Schreibtisch ist immer voll mit irgendwelchen Notizzetteln, wo es gescribbelt wird und wo gezeichnet wird und irgendwas. Ja, wir müssen auch unseren Weg finden, nur auf KI zu setzen und so weiter. Also wir haben jetzt auch gesagt, also wir nutzen immer unsere eigenen Bilder. Wir versuchen immer eigene Texte zu schreiben. Wir lassen die optimieren vielleicht ab und zu die Bilder von der KI oder wir, um eine Ideenfindung mal eben schnell zu visualisieren, fragen wir die KI, machen wir mal ein Visual. Aber der Anspruch an mich und mein Team ist, dass wir doch noch mit unserer eigenen Kreativität sicherlich authentischer sind. Und ich merke schon, gerade bei diesen Postings auf Instagram, LinkedIn. Ich sehe im ersten Satz, wer die sich hat generieren lassen und die sind immer alle gleich.
Ja.
Viel zu freundlich, viel zu, also ja, man eckt gar nicht mehr an mit solchen Sprüchen, ne, die man dann hat. Also man kann gar nicht mehr so seine ehrliche Meinung. Also es wirkt einfach nicht mehr ehrlich und nicht
Ja.
mehr so, wie es sein sollte. Und da versuchen wir gerade unseren Weg zu gehen. Wo kann die KI uns unterstützen, auch in dem kreativen Prozess? Und diese ganzen anderen Abläufe, wir haben es versucht, den so einfach so wie möglich zu machen. Da tut das die Tools, die wir integriert haben, vorab so aufgestellt wurden, dass sie sofort am Anfang die Arbeit der einzelnen Mitarbeitenden erleichtert hat und dann mehr Zeit für anderes freigemacht hat. Für Sachen, wo man eben dann sich drauf stürzen kann. Und das hat dann im Ende in den meisten Fällen geklappt. Also eine gut vorbereitete Integration, wo man weiß, also ja, ich merke, also Rechnungsprüfungsprogramm war. Früher haben wir die ausgedruckt, wir mussten die dann nochmal kopieren, dann musste eine Unterschrift drauf, dann wurde die kontiert, dann wurde die Buchhaltung eben abgelegt und dann waren 3 Schritte. Und das hat mit dem digitalen Links so schnell geklappt, dass jeder entlastet wurde und alle haben es sofort getragen.
Ja, das ist, ich finde auch eine ganz wichtige Aussage, dass man immer unterstützen sollte, solche Dinge zu nutzen, um gewisse Dinge zu beschleunigen, vielleicht aber halt nicht komplett zu ersetzen, weil ich finde auch, das, was du gesagt hast, diese Kreativität sollte eigentlich immer noch aus dem eigenen Kopfe kommen. Es ist natürlich gut, einen Sparringspartner zu haben, um Ideen zu initiieren oder auszukleiden, um dann daraufhin weiterzuarbeiten. Aber ich finde auch, wenn man einfach nur das nimmt, was die KI ausspuckt und dann einfach so ins Internet rausrülpst oder irgendwo postet, das sieht man sofort und das ist einfach, das ist kalt und herzlos.
Ja, genau.
Wenn du jetzt euren Betrieb mal heute anschaust und guckst jetzt mal nach 5 Jahren in die Zukunft, wir werden jetzt mal ganz Science-Fiction nicht hier, wie sieht das Fortfahren in 5 Jahren aus?
Also es gibt, wir hatten jetzt vor kurzem, ich glaube vor 4 Wochen hatte ich ein Meeting mit unserem Head Office und da wurden die Visionen für Fortfahren Düsenjet ist da durchgeflogen. Wurden gegenübergestellt. Die Information, also das, was die Gruppe von uns erwartet und was sie denkt, wo wir hingehen, und wurde dann gegenübergelegt mit unseren Ideen, wo wir hingehen wollen. Was wir sicherlich in beidseitigem Einverständnis verfolgen wollen, ist, dass wir ein mehr zur Destination werden als zum Tagesausflugsziel.
Das
Wir
heißt
sind
also ganz
einer
klar, dass die.
der Freizeitparks, die schon seit langer, langer Zeit ein Übernachtungsangebot hatten, also seit den Anfang der 70ern. Ich glaube, wir waren sogar vor dem Europapark, die mit ihren Hütten hier ein Übernachtungsangebot angeboten haben. Wir haben uns aber nie so identifiziert oder so selbst gesehen. Wir haben uns, also bei uns war Übernachtung ein Side-Business. Das ist irgendwie so immer nebenher gelaufen, immer irgendwie. Aber wir haben natürlich über die Jahre ein absolutes Know-how aufgebaut und haben da etwas, worauf wir jetzt aufbauen könnten. Heißt aber, dass wir parallel auch den Park dementsprechend entwickeln müssen. Wir sind noch nicht infrastrukturell so aufgestellt, dass wir es für mehr Übernachtung ausreichend sein. Das ist so ein bisschen so jetzt der Diskussionspunkt, wie die Gelder verteilt werden auf Park- und auf Übernachtungsangebot und wie wir das auf die nächsten Jahre verteilen. Aber da geht schon die Ideen von uns hier vor Ort und auch der Gruppe hin, dass wir gucken, wie kann man denn aus uns ein Mehrtagesziel machen und wie kann man die Region mehr aktivieren und mehr Übernachtungstage anbieten. Also wir sind auch sehr interessant im Winter als Urlaubsregion.
Das finde ich ist eine klare Aussage und ich glaube auch, das ist eines der Dinge, die sich viele jetzt mal nahelegen sollten. Gehen wir den Schritt weiter? Ich meine, ihr habt den ja schon gegangen, nur halt nie ausgebaut. Andere Parks, denke ich mir heute noch, warum macht ihr kein Hotel? Also gerade hier im Ruhrgebiet, ich schaue jetzt mal ganz kritisch nach Bottrop, ja, hier gibt es tausende, hunderte von Hotels. Ob die qualitativ gut sind, kann man jetzt in Frage stellen, aber die Übernachtungszahlen, die schießen hier so durch die Decke in den letzten Jahren und da ist noch kein Ende in Sicht. Also das Angebot ist ja, oder beziehungsweise die Nachfrage ist ja da. Na, oder auch andere Parks, die dann so erkennen, also ich meine, dass Geiselwind vor ein paar Jahren angefangen hat zu sagen, okay, wir klatschen da jetzt ein paar Bungalows hin, das ist ein recht überschaubarer Aufwand und wir können ein Angebot entwickeln, wo wir auch dann uns gegenseitig wieder befruchten können. Also ich würde jetzt mal ganz glaub sagen, ist das nicht ein No-Brainer, das zu überdenken?
Also ich würde es feiern, wenn in den Filmstudios ein Hotel entsteht.
Manuel, wenn du zuhören solltest.
Also ich würde es wirklich feiern. Also da können diese Röhrenhotels aus Köln wahrscheinlich nicht mithalten. Da gibt es so viele Themen, die man spielen könnte. Also wirklich in diesen Filmstudios irgendwie was reinzuknallen in den großen Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, ob genehmigungstechnisch und so, aber ich will mich da gar nicht so jetzt im Detail. Aber ich würde da tausend Ideen, glaube ich, haben, wie man das umsetzen kann, ob es so eine Art Hardrock-Hotel ist in dem Style oder in wirklich mit Movies und Special Events, besonderes Frühstück mit alten Klassikern. Also da gibt's ja super viel, das man machen kann. Und ich wüsste nicht, dass es das in Deutschland so intensiv gibt, ein Übernachtungsangebot, das sich so stark um Filmgeschichte kümmert.
Ja,
Kenne ich so
das
jetzt
stimmt.
nicht.
Wäre auf jeden
Alles.
Fall unique.
Ja. Aber gut, Sie können ja anrufen, ich kann ja beratend zur Seite stehen und da. Ich bin auch nicht so teuer.
Das war eine klare Ansage. Andreas, wenn du jetzt nochmal eure letzten Entwicklungen so mitnehmen würdest, auch diese Innovation im Bereich der Attraktion, Innovation im Bereich IT, KI, Operations, Prozesse, es hören ja auch einige BetreiberInnen hier zu. Was würdest du denen sagen, warum sollte man definitiv innovativ und digital werden, Schrägstrich bleiben?
Wer rastet, der rostet, würde ich sagen. Und das kann man am Ford Fun, glaube ich, ganz gut sehen. Ich denke mal, zwischen Anfang der 90er bis so die 2005, 2006 haben wir hier gerastet, sehr viel gerastet und dadurch ist sehr viel gerostet. Und dann hat man sehr, sehr viel Arbeit, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Und man muss frei im Kopf sein, man muss immer wieder den Trends folgen, man muss gucken, wie die Gäste ticken, man muss auf sie hören und gut zuhören können und sein Team dann eben motivieren und mitzunehmen und wirklich versuchen, innovativ zu bleiben, agil zu sein und auch tagesaktuell zu reagieren. Jede kleine Optimierungsmaßnahme hilft dir nachher, mehr Power zu haben, um in schöne Sachen zu investieren. Das sage ich auch immer. Jede Stunde, die wir jetzt an einem schlechten Tag einsparen, können wir an den guten Tagen investieren. Es geht nicht darum, dass wir Geld sparen ohne Ende, indem wir Leute nicht einladen, weil es eben nicht so voll ist oder weil wir Leute eher nach Hause schicken oder bei Fahrgeschäfte früher oder später. Es geht um die Stunde, die man hat, die man besser woanders einsetzen kann. Das ist Effizienz. Es geht nicht nur um Kosten reduzieren. Es geht um die effiziente Nutzung von Zeit. Und Zeit ist ein riesengroßes Thema. wenn wir jetzt über Arbeitszeitmodelle und so weiter sprechen, über die Gewohnheiten, dass eine 40-Stunden-Stelle nicht mehr so gewollt ist, dass all solche Sachen. Und dann muss man noch viel, viel klarer sein, dass man die Zeit richtig einsetzt und dass man in den Zeiten, die man mit einem Team hat, dass man da auch hundertprozentige Leistung erwarten kann in der Zeit, die sie dann da sind. Und das macht es eben dann, glaube ich, aus, und darum muss man eben auch dieses Agilität zeigen und dann immer, immer am Ball bleiben, immer im Park sein und mit seinem Team und immer wieder feintunen und optimieren.
Fantastisch. Ich glaube, das ist eine klare Aussage für ein gutes Innovationsmanagement am eigenen Standort. Und wenn man immer bedenkt, und ich habe immer wieder die Bilder vor Augen, wenn du das alles so erzählst, ne, wie es bei euch ausschaut, alte Holzgebäude, Westernstadt, viel Wald, alles eigentlich sehr rustikal, und dann hört man das, was du gerade erzählst, und versucht das da irgendwie zu matchen und denkt sich so, das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Zumindest für den Gast, weil für den Gast ist am Ende wichtig, sind die Attraktionen auf, ist ein gutes Erlebnis da und funktioniert alles. Und für euch ist im Hintergrund wichtig, läuft das, was man eigentlich dem Gast jetzt gerade verkaufen möchte.
Ja, genau, also der Gast soll ja nicht viel von mitbekommen. Der soll einen guten Service erwartet. Er bezahlt relativ viel Geld für uns, für den Tag im Freizeitpark. Wir sind immer noch ein Luxusprodukt. Und da hat man einfach dann auch abzuliefern, und diese ganzen Sachen interessiert ja auch keinen. Also wenn sich jemand beschwert, dass irgendein Objekt auf oder zu ist, dann interessiert den eigentlich nicht, was meine Gedanken dahinter sind. Ich kann denen einfach nur sagen, es tut mir leid, dass du eben die Pizza heute nicht für sie anbieten können, aber schauen Sie doch mal hier, die Currywurst ist auch nicht weit weg und die schmeckt sowieso auch sehr, sehr gut. Immer eine Alternative anbieten, und dann sollte der Gast eben auch bei diesen Maßnahmen, wo man sagt, hier, wir setzen mal ein paar weniger Stunden ein, sollte er nicht so sehr drunter leiden. Aber natürlich, wir bieten dann nicht immer den vollen Service an in den Zeiten.
Klar, aber ist auch immer die Gegenfrage, ne? Ist so viel Service gerade eigentlich überhaupt nötig? Also da,
Ja.
ich finde auch, also es gab immer so Diskussionen, oh, der Freifallturm wurde mal mit drei Leuten bedient, jetzt macht es nur noch einer. Also, ich mir denke, so drei Leute für einen Freifallturm finde ich jetzt auch schon generell
Ja.
erstmal krass. Und ist das überhaupt sinnvoll? Und man kann ja auch Dinge ausprobieren, man kann Dinge auch technisch irgendwie neu denken, oder man macht das, wenn man sagt, man hat vielleicht an dem Tag einfach nur ein paar hundert Peoples da gerade im Park rumlaufen und da hast 10 Frittenbuden auf, ist jetzt, glaube ich, auch nicht die nachhaltigste Entscheidung dann.
Ja, also wir hatten so ein gutes Beispiel bei uns, war, also Los Rapidos haben wir letztes Jahr angefangen, eine Mittagspause wieder zu machen. Ist die Attraktion, die meiste Energie frisst bei uns, und wir machen Untersuchungen, wie oft und wann die genutzt wird, von wie vielen Gästen, und wir haben gesehen, dass eben in der Mittagszeit die Nutzungsrate komplett nach unten gegangen ist, an den Tagen von 1000 bis 2000 Besuchern. Und es macht überhaupt keinen Sinn, in der Zeit diese Anlage zu betreiben, weil die Boote meistens leer fahren an den Tagen, wo eben nicht viele Gäste im Park sind. Weil die bei unser Park ist eben so wie er ist. Er ist ziemlich lang, weitläufig, und man braucht schon immer, muss immer den Berg hoch, um dahin zu gehen. Und dann haben wir einfach den Entschluss getroffen und haben es auch so kommuniziert. Aus Effizienz und Energiekosteneinsparungsmaßnahmen haben wir das gemacht, weil eben die Nutzungsrate an den Tagen unterdurchschnittlich ist. Und die Zeiten morgens und abends absolut ausreichend, um allen Gästen an dem Tag mindestens eine, sondern nicht sogar drei bis vier Fahrten zu ermöglichen. Und das wurde gefressen. Also gab es kaum Beschwerden dazu, weil es deutlich kommuniziert wurde, warum, weshalb und was der Hintergrund ist. Also es gibt zwei, drei Leute, die haben sich dann beschwert, bla bla bla, wie, oh, war ja immer so, akzeptiere ich überhaupt nicht. Aber wenn man dann mit denen spricht, also hatten sie genug Zeit, um die Anlage zu fahren, sagt er, ja. Ich so, das Einzige, was wir Ihnen jetzt nicht ermöglichen, dass Sie mittags fahren können. Also, aber ansonsten haben Sie ja keinen Nachteil heute gehabt. Sie kriegen die volle Leistung, nur nicht dann, wenn Sie das vielleicht wollten. Und das kann man ja planen. Und da waren eigentlich alles zufrieden. Also so kann man auch damit umgehen.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Stichwort Transparenz. Ne? Wenn man sowas ganz klar kommuniziert und mit dem Gast auch wirklich ganz offen besprechen kann, finde ich solche Dinge immer viel legitimer. Und ich meine, ihr seid ja auch ein Tagesausflugsziel, als wenn man jetzt eine Attraktion hat, wo man maximal 2 Stunden Aufenthaltsdauer hat und dann ist da so ungefähr 50% kaputt und vielleicht sogar noch dann irgendwie eine große Mittagspause bei der einzigen Hauptattraktion, die es gibt, dass die Leute da natürlich dann ein bisschen rüppelig werden. Das ist ja nachvollziehbar. Aber bei
Absolut.
euch in der Größe, das sind ja alles Dinge, die man kommunizieren kann, die man auch so legen kann, dass die Gäste, so wie du mit dem Gespräch dann halt, einfach lösen kannst. Fantastisch. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich kann euch ja draußen nur raten, fahrt mal wieder ins Fort Fun, wenn ihr jetzt schon, keine Ahnung, 15, 20 Jahre nicht mehr da gewesen seid. Es hat sich sehr, sehr viel getan und ein Ende ist noch nicht in Sicht, wie wir gerade schon gehört haben, was natürlich auch immer freut. Und für die, die das Fort Fun aus professioneller Sicht noch nie besucht haben, macht das mal. Guckt euch das mal an, was sie da machen. Und wenn ihr mal mit Andreas in Kontakt treten wollt und ihr seid eh im VDFU, rein zufälligerweise, dann klopft mal an, weil ich glaube, der Andreas, der hat ein paar ganz gute Best Practices zum Thema Digitalisierung und den ganzen Themen, wie man das in seinen Teams hinkriegt, weil ich glaube, wenn ich jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, wann dann?
Ja, genau. Also jederzeit kann man sich bei uns melden. Wir laden auch gerne Kollegen von den Parks ein und zeigen denen hier was wir so machen. Wie gesagt, unsere Branche ist offen und kooperativ und das ist etwas, was wir leben. Und du wirst uns ja auch jetzt demnächst besuchen, ne, mit dem Mentorenprogramm vom
Ach
VDFU
stimmt,
und dann
ja, das ist ja auch schon bald.
da haben wir auch tolle Sachen für euch vor.
Oha, ich bin gespannt. Andreas, dann ganz, ganz vielen Dank für deine
Ja,
Zeit
gerne.
und ich wünsche euch erstmal noch eine schöne und fantastische Saison.
Alles klar. Vielen Dank. Bis demnächst.
Also erstmal natürlich die Grundlage muss man hier an der Stelle festlegen. Star Wars, Star Trek, bist du eher ein Star Wars-Fan oder bist du eher ein Trekkie? Schreib mir doch einfach mal in den Kommentaren auf der Podcast-App, die du gerade lauscht oder benutzt oder gerne auch über Instagram, auf welcher Seite ihr steht. Ich stehe ganz klar auf keiner beider Seiten, weil ich. Oh Gott, wenn ich jetzt das laut sage. Ich war früher jemand, der hat die Stargate-Serie ziemlich hart gesuchtet. Aber im Herzen bleibe ich tatsächlich ein Whovian. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht eher darum zu sagen, Leute, schaut nach vorne, schaut in die Zukunft. Das ist und bleibt hier immer wieder ein Thema. Digitalisierung betrifft uns alle, ist super wichtig. Und wenn wir nicht mitgehen mit diesen ganzen Trends und ganzen neuen Dingen, aber auch den neuen Gewohnheiten von den Menschen, den neuen Anforderungen, die wir durch die neuen Generationen auch haben. Und sind wir mal ehrlich, auch die alten Generationen würden sich eigentlich darüber auch freuen, wenn man sowas wie flexible Arbeitszeitmodelle etc. mal ernst nehmen würde. Denn am Ende des Tages ist es ja für uns alle gut. Ich glaube nicht, dass da jemand sagen würde, oh, jetzt habe ich eine 4-Tage-Woche. Was ein Stress. Das glaube ich weniger. Aber darum ging es ja auch nicht. Aber ich finde, Andreas' Ansätze sind fantastisch, sind sehr vorbildlich, die man sich mitnehmen sollte und auch für sich selber mal drüber nachdenken sollte. Wenn ich das bei mir noch nicht in meinem Betrieb habe, warum nicht? Was hindert mich daran? Und vielleicht habe ich ja die Expertise auch in meinen Teams sitzen, die das mit mir zusammen machen können, weil der eine oder andere wird da mächtig Bock drauf haben. Wenn ihr Bock drauf habt, mehr zu erfahren zum Fortfahren, ich kann euch nur empfehlen, fahrt ins Sauerland vorbei und schaut es euch gerne mal an. Ist ein fantastischer Park. Oder schaut einfach mal auf der Webseite nach, fortfahren.de oder auf LinkedIn, da findet ihr auch den Andreas. noch einmal wieder. Und wie gesagt, hört auch gerne mal in diese beiden oder ich glaube drei VDFU-Folgen, die wir gemacht haben. Da gibt es ganz, ganz spannende Insights auch noch zu komplett anderen Themen. Wenn ihr mehr wissen möchtet über meine Themen, über meinen Podcast, dann gibt es auch eine Webseite howtofreizeitpark.de. Dort gibt es auch einen Shop. Schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr euch gerne im Shop was Feines aussuchen. Und wenn ihr euch jetzt was aussuchen möchtet, wie es weitergeht, dann würde ich euch sagen, egal wo ihr seid, egal wo ihr es gerade hört, egal zu welcher Uhrzeit, macht euch erstmal einen entspannten, schnauft mal durch, wenn ihr gerade Auto gefahren seid, das liebe Grüße an Erik, dann würde ich euch hoffe, dass ihr eine sichere Fahrt hattet, sehr persönliche Verabschiedung merke ich gerade, und euch allen da draußen wünsche ich eine fantastische Zeit. Bis bald.